und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Labor Zukunft – Forschung ohne Kittel, einer Kooperation von Quartier Zukunft und dem Campus Radio Karlsruhe. Mein Name ist Helena Trenks, ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am KIT und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast wollen wir euch wie immer Einblicke aus unserer Forschung und Praxis im Quartier Zukunft zu einem guten und nachhaltigeren Leben in Karlsruhe geben. Wir berichten aus Projekten unserer Forschungsgruppe am KIT oder stellen euch Initiativen und Projekte vor, die sich in Karlsruhe und darüber hinaus für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Findet ihr Wissenschaft genauso spannend wie wir? Schaut ihr gerne Wissenssendungen im Fernsehen oder auf Social Media? Damit die Nachhaltigkeitstransformation klappt, müssen möglichst viele Menschen Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen haben und diese auch verstehen. Dabei stellt sich die Frage, wie kann man möglichst viele für Wissenschaft begeistern? Wir finden die Frage so wichtig, dass wir ihr eine Doppelfolge widmen wollen. Denn genau hier kommt gute Wissenschaftskommunikation ins Spiel. Sie erklärt wissenschaftliche Ergebnisse für alle leicht verständlich, anschaulich und unterhaltsam. Das können WissenschaftlerInnen sein, die im Fernsehen oder auf YouTube ihre Erkenntnisse erklären, WissenschaftsjournalistInnen, die für Radio, Fernsehen oder Presse wissenschaftliche Studien wälzen und diese in allgemein verständlichen Beiträgen wiedergeben, oder Forschende, die wie beispielsweise bei der KIT Science Week direkt mit Menschen außerhalb der Wissenschaft in Kontakt treten. Dabei werfen die KommunikatorInnen der Wissenschaft nicht einfach nur mit reinen Fakten um sich. Vielmehr geht es darum, komplexe Sachverhalte ganz anschaulich darzustellen. In dieser Episode wollen wir uns mit den Hintergründen der Wissenschaftskommunikation und der Frage, warum sie wichtig für die Gesellschaft und die Nachhaltigkeitstransformation ist, beschäftigen. Dabei nehmen wir euch mit auf die KIT Science Week, damit ihr auch ein paar praktische Beispiele kennenlernt. Nehmen wir die Podiumsdiskussion der KIT Science Week als praktisches Beispiel. Hier lieferte KIT-Vizepräsident Professor Oliver Kraft ein Beispiel, um die Höhe des deutschen Stromverbrauchs bildhaft darzustellen. Wenn über dem Kopf jeder Person in Deutschland 45 Glühbirnen mit jeweils 100 Watt Tag und Nacht leuchten würden, würde das den Stromverbrauch des Landes ganz gut abbilden. Ein weiteres Beispiel aus der Science Week ist der Climate Slam. Hier wurde die Funktionsweise einer Wärmepumpe anhand eines Kühlschranks erklärt. Es wurde exemplarisch vorgerechnet, dass man mit der Abwärme eines normalen Kühlschranks ein Haus heizen könnte, wenn man täglich 285 Kilo Eis bzw. 19.000 Eiswürfel mit dem Kühlschrank produziert. Aber was ist die KIT Science Week überhaupt? Diese Großveranstaltung des KITs findet jedes Jahr im Herbst statt und widmet sich der Wissenschaft und deren Kommunikation eine ganze Woche lang. Im Oktober 2023 war es endlich wieder soweit. Die 12. Science Week des KIT fand unter dem Motto »Zukunft gemeinsam nachhaltig gestalten« statt. Getreu dem Motto lag der Schwerpunkt aller Veranstaltungen auf den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit. 6 Tage lang gab es jede Menge Podiumsdiskussionen, Vorträge, Führungen, Lesungen, Konzerte und Workshops. Ziel der Science Week ist es, Forschung und Gesellschaft zusammenzubringen. Dabei sollen Synergieeffekte entstehen, von denen beide Seiten profitieren können. Die Gesellschaft bekommt Einblicke in die Forschung und erfährt auf niederschwellige und spielerische Art vieles über Naturwissenschaften, Technik und wissenschaftliches Arbeiten. Forscherinnen und Forscher erhalten Impulse von der Bevölkerung. Das vielseitige Programm der Science Week versucht, alle Altersgruppen zu erreichen. So gibt es spezielle Veranstaltungen, wie etwa zum Beispiel eine Klimawerkstatt für Kinder, einen Workshop über Plastik für Jugendliche oder einen Workshop, der Mikroskopie und Trickfilm miteinander verbindet. Die Science Week mit ihren vielen spannenden Workshops, Führungen, Vorträgen und Diskussionsrunden ist ein tolles Beispiel für Wissenschaftskommunikation. Doch warum ist Wissenschaftskommunikation so wichtig für unsere Gesellschaft? Wo wären wir ohne sie? Und wie verändert Social Media die Kommunikation? Diese Fragen haben wir Nils Bien-Zeisler gestellt, der sich beruflich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt und über dieses Themenfeld promoviert. Nora hat ihn zum Interview getroffen.
Hallo Nils, danke, dass du dir Zeit nimmst, um mit uns über Wissenschaftskommunikation zu sprechen. Möchtest du dich für unsere Hörerinnen und Hörer kurz vorstellen und uns etwas über dein Forschungsgebiet verraten?
Moin Moin, mein Name ist Nils Bien-Zeisler und ich arbeite am Department für Wissenschaftskommunikation mit dem Schwerpunkt Wirkung und Transfer. Das heißt, ich beschäftige mich damit, wie Wissenschaftskommunikation wirkt, was Wissenschaftskommunikation so den Menschen macht. Und vor allen Dingen beschäftige ich mich damit, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Öffentlichkeit kommunizieren. Ich untersuche zum Beispiel in meiner Forschung, wie Forschende in der Covid-19-Forschung und der Biodiversitätsforschung oder auch in der Geschlechterforschung ihre Ergebnisse kommunizieren und ob sie dabei zum Beispiel in politische Aushandlungsprozesse eingreifen.
Wie sieht gute Wissenschaftskommunikation für dich aus?
Was ich für wichtig halte, ist, dass Wissenschaftskommunikation auf Augenhöhe stattfinden sollte und dass wir da, glaube ich, auch häufig Probleme haben. In der Wissenschaft wird häufig davon ausgegangen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse sehr viel können, dass sie sehr viel aussagen können, dass sie sehr große Implikationen haben. Dabei ist das manchmal ein bisschen schwierig. Wenn wir zum Beispiel die Klimakrise haben, dann ist es natürlich so, dass es einen Konsens in der Wissenschaft gibt. Und die Wissenschaft spricht dann natürlich mit breiter Brust und sagt, wir haben einen Konsens in der Meteorologie, in der Klimaforschung darüber, wie der Klimawandel entsteht. Was wir dabei aber zum Beispiel vergessen, ist, dass dieser Konsens über die Entstehung zusammenfällt mit einem fundamentalen Dissens zum Umgang damit. Und wir müssen natürlich auch daran denken, dass die Wissenschaftskommunikation, die wir hier betreiben, natürlich eine Nische ist. Es gibt einen ganz tollen Artikel von Christian Humm und Kollegen, Feeling Left Out. Da geht es darum, welche Personengruppen sich von Wissenschaftskommunikation ausgelassen fühlen. Das sind zum Beispiel Leute, die emotionale Barrieren haben. Die haben zum Beispiel im Physikunterricht gelernt, dass sie es nicht verstehen. Diese negativen Emotionen, die man dann vielleicht mit der Zeit angesammelt haben, die führen auch dazu, dass wenn man mit Wissenschaftskommunikation im Büro kommt, man das Gefühl hat, das ist nichts für mich. Mit Wissenschaftskommunikation, egal wie gut sie ist, erreichen wir natürlich immer nur eine kleine Gruppe. Um das zu erweitern, ist es, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren.
Warum braucht es eigentlich Wissenschaftskommunikation als Interaktion zwischen Wissenschaft und Gesellschaft?
Wissenschaft ist der Grund dafür, warum wir immer älter werden. Es ist jetzt nicht Homöopathie, sondern es sind wissenschaftliche Erkenntnisse in der medizinischen Forschung, die dafür sorgen, dass wir neue Medikamente entwickeln. Es sind wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Sozialwissenschaften, die uns vielleicht dabei helfen, benachteiligte Gruppen besser zu integrieren. Also kurz, Wissenschaft hat natürlich auch diese Komponente, dass sie eben dazu beitragen kann, Probleme zu lösen. Deswegen muss sich Wissenschaft auch in die Öffentlichkeit einbringen, weil sonst bleibt das hier natürlich an den Universitäten. Wir können demokratische Entscheidungen nicht aus wissenschaftlichen Erkenntnissen ableiten. Aber eine demokratische Entscheidung ohne Wissen ist dumm. Wir brauchen Wissenschaftskommunikation, um sozusagen in einer demokratischen Gesellschaft diesen Mittelweg zwischen Demokratie und Wissen zu manövrieren.
Wie hat sich die Wissenschaftskommunikation mit der Zeit verändert? Und welche Rolle spielen Medien, insbesondere Social Media, dabei?
Wissenschaftskommunikation hat es immer gegeben. Einstein hat über seine Ergebnisse kommuniziert, Pasteur hat über seine Ergebnisse kommuniziert, um Einfluss zu haben, um im Gespräch zu bleiben, um Mittel zu akquirieren. Aber was wir, glaube ich, beobachten können, ist eine zunehmende Professionalisierung. Die Menge an Pressemitteilungen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verfassen, die steigt stetig an. Das heißt, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, glaube ich, zunehmend davon überzeugt, dass Wissenschaftskommunikation wichtig ist. Die Fachdisziplinen, die fragen sich auch, wie kann man Wissenschaftskommunikation betreiben? Was sollen sie denn jetzt tun? Wir haben dann auch gleichzeitig noch Bestrebungen aus der Politik oder aus Institutionen, Wissenschaftskommunikation zu verankern. Und Wissenschaftskommunikation ist mittlerweile Teil von Anträgen. In den sozialen Medien ist es so, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Beispiel die Möglichkeit haben, direkt zu kommunizieren. Dass Politikerinnen und Politiker die Möglichkeit haben, direkt zu kommunizieren. Aber auch genauso Bürgerinnen und Bürger. Das sind direkte Kommunikationswege, die zum Beispiel Gatekeeper ausschalten. Zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten, die früher darüber entscheiden konnten, wer in der öffentlichen Berichterstattung eine Rolle spielt, die werden jetzt natürlich ein Stück weit ausgelassen. Man merkt das schon, glaube ich, dass das natürlich dazu führt, dass es zu einer Verunsicherung kommt. Diese epistemische Autorität, die Autorität darüber, wahre Aussagen über die Welt zu treffen, die sich die Wissenschaft gerne einräumt und ebenso der Journalismus, die wird jetzt natürlich diversifiziert. In den sozialen Medien hat jetzt jeder eine Stimme. Es gibt keine Gatekeeper mehr und das führt, glaube ich, auch merklich zu einer epistemischen Verunsicherung. Da gibt es eine spannende Studie, die gerade in der Mache ist, von Sarah Kohler. Die beschäftigen sich damit, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch die Covid-19-Pandemie beeinflusst worden ist. Und die kommt zum Schluss, dass da eine Verunsicherung herrscht. Was ich auf Tagungen davon gehört habe, ist es so, dass die natürlich merken, dass da zum Beispiel Fake News unterwegs sind, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Frage gestellt werden, dass es alternative Medien gibt. Und das führt eben dazu, dass wir in den sozialen Medien natürlich einige neue Herausforderungen haben.
Wie verändert die Wissenschaftskommunikation das wissenschaftliche Arbeiten von Forschenden?
Wissenschaftskommunikation verändert das Arbeiten von Forschenden insofern, als dass es mittlerweile als Bestandteil von der wissenschaftlichen Ausbildung, glaube ich, angesehen wird. Wissenschaftskommunikation zu betreiben, zum Beispiel in der Nerd Night aufzutreten und die Leute zu unterhalten, das ist schon was ganz anderes als das, was ich hier in meinem Berufsalltag mache.
Wie stark können und sollen WissenschaftlerInnen ihre Ergebnisse aktiv kommunizieren und damit die politische und gesellschaftliche Entscheidungsfindung mitgestalten?
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen natürlich ihre Ergebnisse kommunizieren, müssen aber diesen Zwiespalt vor Augen haben, den ich vorhin schon angesprochen habe. Das Dilemma, dass eine Demokratie ohne Wissen blind ist und dass eine Demokratie, die nur auf Wissen basiert, nicht demokratisch ist. Wenn wir jetzt Wissenschaft haben, einen wissenschaftlichen Diskurs, dann geht es da um Wahrheit. Wenn wir jetzt politische Zusammenhänge haben, dann geht es darum, gesamtgesellschaftliche Probleme zu bewältigen. Das heißt, die Suche nach Wahrheit und die Bewältigung von gesamtgesellschaftlichen Problemen sind natürlich zwei Paar Schuhe. Dazwischen ist sozusagen die Arena der Expertise. Das ist die Arena, in der wissenschaftliches Wissen sozusagen anwendbar gemacht wird. In der sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler begeben, wenn sie jetzt eben solche Handlungsempfehlungen herausgeben. Und das ist natürlich ein schwieriges Feld, weil wir können Wissenschaft einerseits dazu benutzen, um zu sagen, das ist jetzt der eine richtige Weg. Aber da vergessen wir natürlich, dass es viele Disziplinen gibt, die zum Beispiel während der Covid-Pandemie gezeigt haben. Aus der Sicht der Jugendpsychologie ist es vielleicht schwierig zu sagen, schließt mal die Schulen. Aus der gesamtgesellschaftlichen Sicht der Epidemiologie ist es dann aber wiederum naheliegend, weil die wollen natürlich die älteren Patientinnen und Patienten schützen. Wem wir jetzt leiden lassen wollen, das ist jetzt eine Frage, die kann ich nicht auflösen. Zumindest nicht mit den Mitteln der Wissenschaft. Darüber müssen wir uns als Gesellschaft demokratisch streiten. Und ich weiß, dass das frustrierend ist. Es ist frustrierend zu wissen, dass Schulschließungen unglaublich problematisch für Schülerinnen und Schüler sind. Genauso ist es frustrierend zu wissen, dass ein Tempolimit einen großen Nutzen hätte, zum Beispiel für das Klima. Aber das ist eben das, was eine liberale Demokratie ausmacht, dass man eben darüber streitet, dass es unterschiedliche Positionen gibt. Wir sehen schon, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Beispiel Neutralität bemühen oder sich auch außerhalb von politischen Aushandlungsprozessen sehen. In meinen Studien habe ich verschiedene Forschendengruppen befragt. Da habe ich sie zum Beispiel gefragt, wie viele sich in politischen Parteien engagieren. Und das ist jetzt zwar kein repräsentativer Datensatz, nichtsdestotrotz kommt doch überall raus, dass es immer so 10-17% sind, die sich in politischen Parteien im letzten Jahr engagiert haben. Es gibt auch ein paar Daten dazu, wie das im Bevölkerungsdurchschnitt ist vom Bundesamt für Statistik. Die geben da so 5-6% an. Das heißt, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind politisch engagiert. Ob Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich jetzt tatsächlich politisch einbringen sollen und wie, das ist auch eine Frage, die für mich immer komplizierter wird. Ich kann nicht sagen, ob sie es sollen oder nicht. Ich glaube, es gibt gute Gründe dafür, gute Gründe dagegen. Hätten wir jetzt nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich in den Elfenbeinturm zurückziehen, die wirklich neutral sind, weiß ich nicht, ob das jetzt besonders gut wäre. Wenn wir jetzt nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, die sich ganz aktiv einbringen, weiß ich auch nicht, ob das unbedingt erstrebenswert wäre. Vermutlich liegt die Wahrheit in der Mitte. Vermutlich liegt die Wahrheit darin, dass wir vom Pluralismus profitieren. Also davon profitieren, dass manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so handhaben und manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler handhaben es so.
Vielen Dank für das Gespräch und die spannenden Einblicke in die Welt der Wissenschaftskommunikation.
Nun haben wir einiges über die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Gesellschaft erfahren. Wir vom Reallabor Quartier Zukunft gehören sicher eher zu den WissenschaftlerInnen, die sich engagiert in den Transformationsprozess einbringen, den Elfenbeinturm verlassen und versuchen, den Wandel vor Ort mitzugestalten. Wie Nils Bienzeisler aber gesagt hat, hat ein Pluralismus an Positionen in der Wissenschaft durchaus seine Berechtigung. Denn sowohl engagierte als auch neutrale Forschende sind wichtig, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Nachdem wir nun schon so viel über die Veranstaltung gehört haben, schauen wir mal rein, um Wissenschaftskommunikation in der Praxis kennenzulernen. Nora hat sich mehrere spannende Vorträge angehört, eine kleine Ausstellung besucht und an einer Führung teilgenommen. Bei einem sehr unterhaltsamen und lustigen Science Slam hat sie einiges über Wärmepumpen und die wissenschaftliche Erforschung des Klimawandels gelernt und sich dabei ordentlich kaputt gelacht. Aber der Science Slam kommt erst im zweiten Teil dieser Doppelfolge. Seid also gespannt auf die nächste Episode. Jetzt gibt uns Nora erstmal ein paar Einblicke aus den anderen von ihr besuchten Veranstaltungen. Sie hat sich gleich zwei spannende Vorträge über Forschungsreisen in die Arktis angehört, das mobile Partizipationslabor MobiLab besucht und an einer Führung zur Karlsruher Stadtnatur teilgenommen.
In seinem Vortrag hat mich Professor Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut auf eine bildgewaltige Reise in das scheinbar ewige Eis mitgenommen. So porträtiert ein Foto aus dem Jahr 1996 den gewaltigen Kronebrens-Gletscher. Das nächste Bild wurde 18 Jahre später aufgenommen und zeigt den Gletscher in einem schlechten Zustand. 2 Kilometer davon sind komplett weggeschmolzen. Wusstest du, dass sich die Arktis vielmal schneller erwärmt als der globale Durchschnitt? Die Wissenschaft prognostiziert daher, dass noch zu unseren Lebzeiten die Arktis im Sommer komplett eisfrei sein wird. Bei der Führung Stadt trifft Natur ab ins Grüne habe ich viele einheimische und aus anderen Ländern eingeführte Pflanzen kennengelernt und viel Spannendes über die Geschichte der Gärten rund um das Karlsruher Schloss erfahren. Los ging es am Bundesverfassungsgericht mit den weiblichen Ginkgo-Bäumen, die ihre etwa kirschgroßen Früchte über den ganzen Platz verteilen. Weiter ging's mit einer etwa 150-jährigen Hängebuche, die ihre Äste in akrobatischen Bögen Richtung Boden schickt, um dort Wurzeln und neue Stämme zu bilden. Im Schlossgarten erfahre ich, dass zur Zeit von Markgraf und Großherzog Karl Friedrich exotische Pflanzen der letzte Schrei in einem Garten doch schwer aufzutreiben waren. Also schickte der Markgraf seine Gärtner los, um botanische Kuriositäten aus aller Welt zu besorgen. So ergattete man die Samen eines Mammutbaums, der sich nun seit 150 Jahren gen Himmel streckt. Wusstest du, dass damals sage und schreibe 4000 verschiedene Zuchtformen von Tulpen und Narzissen den Schlossplatz erblühen ließen? Und einige Sorten davon bis heute erhalten sind und noch immer den botanischen Garten zieren? Am Schluss der Führung brachte mich eine alte Edelkastanie mit ihren unglaublich dicken, knorrigen Stämmen zum Staunen. Hast du gewusst, dass dieser Baum am Ufer des Teichs im Schlosspark sogar älter ist als die Stadt Karlsruhe selbst? Doch das gibt Rätsel auf, denn die Edelkastanie kann sich als ursprünglich fremde Art nicht selbst ausgesät haben, sondern muss von jemandem angepflanzt worden sein. Doch wie die Kastanie vor über 300 Jahren an ihren Platz gelangte, der damals noch Waldstadtpark war, wird wohl ein Rätsel bleiben. In unserem mobilen Partizipationslabor, kurz MobiLab, habe ich mir eine kleine Ausstellung zur Energiewende angeschaut und einen sehr interessanten Vortrag über das Energiesystem der Zukunft gehört. Wusstest du, dass sich nicht nur die Art der Stromerzeugung, sondern auch das Stromnetz selbst wandeln muss? Denn statt weniger Großkraftwerke werden in Zukunft viel kleine und dezentrale Photovoltaik- und Windkraftanlagen unseren Strom produzieren. Und das führt zu einer anderen geografischen Verteilung der Anlagen und je nach Wetterlage auch zu schwankenden Strommengen. Wie hängen eigentlich Mensch und Umwelt miteinander zusammen? Und braucht der Mensch eigentlich die Natur? Diesen Fragen ist Professorin Antje Boetius in ihrem spannenden Vortrag nachgegangen. Sie hat ihr Publikum auf eine Reise mit dem Forschungsschiff Polarstern in die Arktis mitgenommen und sehr bildlich die dramatischen Folgen des Klimawandels gezeigt. Hast du gewusst, dass am Nordpol Pflanzen wachsen? Natürlich keine Bäume, sondern teils meterlange Eisalgen, die an den riesigen Eisschollen wachsen. Diese erstaunlichen Pflanzen ernähren wiederum viele winzig kleine Tiere und bilden so einen wichtigen Lebensraum, der vom Klimawandel zerstört wird. Ich war schockiert, als Antje Boetius erzählte, dass die meisten Vögel dieser Erde nicht etwa Wildvögel wie Amseln, Flamingos oder Pinguine sind, sondern Hühner. Das Gleichgewicht ist kaputt, sagt Professorin Boetius und plädiert umso mehr für einen sorgsamen Umgang mit der Umwelt, die sie lieber Mitwelt nennt. Mit Aussagen wie »Wir haben auch Bakteriengene« meint sie, dass Mensch und Mitwelt miteinander enger verbunden sind, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Antje Boetius beendet ihren Vortrag mit der Feststellung, »Nachhaltigkeit ist ein anderes Wort für Gleichgewicht«. Das zu Beginn erwähnte kaputte Gleichgewicht muss also wiederhergestellt werden, um eine nachhaltige Lebensweise zu erreichen. Nach diesem tollen Eröffnungsvortrag habe ich Professorin Antje Boetius zum Interview getroffen und mit ihr über ihre Forschung in der Meeresbiologie und die Rolle der Wissenschaftskommunikation in der Gesellschaft gesprochen.
Mein Name ist Antje Boetius und ich bin die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Ich bin Tiefseeforscherin und heute bei der KIT Science Week mit der Keynote, wo es um Mensch und Mitwelt geht und ich ein bisschen was vom Ozean hier erzählen will.
Sie wurden zur Hochschullehrerin des Jahres 2023 gewählt und engagieren sich zudem in der Wissenschaftskommunikation. Wie begeistern Sie Ihr Publikum für Wissenschaft und Forschung?
Die meisten Menschen sind von Grund aus neugierig auf die Erde, wie sie funktioniert, wo das Leben herkommt, was im Ozean los ist. Und eigentlich reicht es meistens, ein bisschen von den Tauchgängen zu erzählen, von den Expeditionen. Und dann sind viele Menschen einfach schon Feuer und Flamme, was sie gar nicht wussten, wie die Welt funktioniert und was es noch alles zu entdecken gibt.
Warum ist Wissenschaftskommunikation überhaupt so wichtig?
Wissenschaftskommunikation, also das Sprechen über Entdecktes, über Erkenntnisse mit der Gesellschaft, ist schon immer ein Teil der Wissenschaft gewesen. Schon Aristoteles und Plato haben darüber geschrieben und gestritten, dass die Wissenschaft in der Mitte der Gesellschaft steht und ihr etwas schuldet, nämlich Antworten auf große Fragen. Dass aber auch die Fragen der Gesellschaft die Wissenschaft besser machen, die Forschung antreiben und es eine Wechselwirkung ist. Man wird ja nicht als Wissenschaftlerin geboren, sondern man lebt und entdeckt die Methode Wissenschaft. Deswegen ist Wissenschaftskommunikation für mich so wichtig und auch so erfreulich, weil das bedeutet, dass man über seine Forschung spricht und andere Menschen darauf reagieren, meistens sehr freudig, sehr hoffnungsvoll.
Und was resultiert dann in der Bevölkerung, wenn richtig gute Wissenschaftskommunikation stattfindet?
Dann erzeugt man noch mehr Neugierde und auch ein gewisses Vertrauen, wenn es gut läuft, in die Methode Wissenschaft, die ja für sich genommen eine ganz besondere kulturelle Leistung ist. Es gibt wenig andere Bereiche, vielleicht noch in der Kunst oder im Sport, wo sich die ganze Welt, alle verschiedenen Kulturen auf bestimmte Verfahren, auf bestimmte Reproduzierbarkeiten einigen können. Und das macht Wissenschaft auch schön, es verbindet alle Menschen miteinander. Und wenn man ein Kind ist, hat man eben so viele Fragen, die damit zu tun haben, wie geht das? Und so fängt das alles an mit Neugierde und das macht gute Wissenschaftskommunikation aus.
Hat sich in der Wissenschaftskommunikation in den letzten Jahren etwas verändert, vor allem auch im Hinblick auf zum Beispiel Social Media?
Die Möglichkeit, heute auf so vielen verschiedenen Kanälen gleichzeitig unterwegs zu sein, alle Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen, hat viel Gutes, aber natürlich auch Gefährliches, wenn es regelfrei ist. Das Gute ist, dass Wissenschaft schnell direkt aus dem Labor in die Welt kann, dass man Beweise, Belege erzeugen kann, dass man Fragen entgegennehmen kann und mit Menschen eben Erkenntnis teilen. Aber die Gefahr ist, wenn es regelfrei funktioniert, wenn es nicht gut geschützt ist, die Kommunikationsmedien, dann kann auch viel Unseriöses, Zerstörerisches, dann kann auch Hass zurückschwappen. Und wir sind eben immer noch dabei, für die Wissenschaftskommunikation, die möglichst breit sein soll, möglichst viele Leute erreichen, die richtige Unterstützung zu finden, die richtigen Regeln, damit wir das Gute von der Vielfalt der Plattformen ernten können und das Schlechte wegputzen.
Welche Herausforderungen begegnen Ihnen in der Wissenschaftskommunikation? Gibt es vielleicht besonders einfach oder schwierig zu vermittelnde Themen?
Schwierig ist es immer dann, wenn man überhaupt gar nicht im Bereich der Wissenschaft noch kommunizieren kann. Sprich, wenn Menschen grundsätzlich Logik ablehnen, grundsätzlich sich nicht auf eine Sprache einigen können oder die sogar bekämpfen. Wenn ich dann in die Geschichte der Wissenschaft schaue, dann bin ich aber immer einigermaßen beruhigt, weil man für alle Formen der Kommunikation, der Sprache, der Schrift auch dann merkt, ach ja, das war ja schon immer ein großer Streit. Wenn Forschung etwas Wichtiges, Neues produziert, Disruptives, Dinge in Frage stellt, gibt es heftige Gegenreaktionen aus der Gesellschaft und man muss dann eben arbeiten, sich abarbeiten manchmal und wieder eine gemeinsame Sprache, einen Konsens finden, dann geht es weiter.
Ihr Forschungsgebiet ist die Meeresbiologie. Welche Auswirkungen des menschlichen Handelns sehen Sie in den Meeren?
Leider gibt es da eine ganze Batterie, eine Liste des Schreckens, könnte man sagen. Angefangen von der Klimaerwärmung durch zu viel Treibhausgas in der Atmosphäre bis hin zu den Schäden der globalen Überfischung, der Vermüllung, der Einleitung von Nährstoffen. Leider ist es wirklich so, dass bis in die fernsten Tiefen, in denen ich forschen darf, Spuren des Menschen zu finden sind. Und diese Spuren sind nicht nur ästhetische Probleme, sondern auch Bedrohungen für eine ganze Vielfalt des Lebens.
In Ihrem Vortrag gehen Sie ja der Frage nach, was Mensch und Mitwelt zusammenhält. Was ist Ihre Antwort auf diese Frage?
Die Antwort ist, dass wir Teil eines Netzwerks des Lebens sind, wo sämtliche physikalischen, chemischen, biologischen Bedingungen eben miteinander vernetzt und in Wechselwirkung sind. Und wir Menschen sind nicht alleine. Das denken wir manchmal. Wir denken, wir haben eine Technik gefunden, die sich völlig der Abhängigkeit von anderen Lebewesen entledigt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen die Natur, wir sind Teil davon und darum geht es im Vortrag.
Vielen Dank.
Nun habt ihr einiges über das Thema Wissenschaftskommunikation erfahren, warum sie so wichtig ist und wie sie umgesetzt werden kann. Hier machen wir bei der nächsten Folge weiter. In der nächsten Episode wollen wir uns ansehen, wie das ganz praktisch in unserer Arbeit im Reallabor Quartier Zukunft umgesetzt wird. Außerdem werden wir uns noch ein eher untypisches Format der Wissenschaftskommunikation anschauen, den Science Slam. Eins können wir jetzt schon verraten. Das wird lustig. Schaltet wieder ein. Wenn ihr mehr zum Thema oder zu unseren heutigen InterviewpartnerInnen wissen wollt, haben wir hier noch ein paar Tipps für euch. Der von Nils Bienzeisler angesprochene Artikel über Menschen, die nicht durch die Wissenschaftskommunikation erreicht werden, heißt Feeling Left Out – Undeserved Audiences in Science Communication. Einen Videorückblick über die KIT Science Week mit ein paar Statements von Professor Boetius und anderen WissenschaftlerInnen findet ihr in der KIT-Mediathek. Alle Links wie immer in den Shownotes. In dieser Folge haben wir gesehen, wie vielfältig, spannend und auch unterhaltsam Formate der Wissenschaftskommunikation sein können. Vor allem für die nachhaltige Transformation der Gesellschaft ist Wissenschaftskommunikation von großer Bedeutung. Denn wer über Klimawandel, Artensterben und Co. Bescheid weiß, kann mit seinem Handeln entschlossen dagegen wirken. Denn der Mensch braucht eine intakte Natur für ein gutes Leben. Wir wollen diese Folge mit einem tollen Zitat unserer Interviewpartnerin Professor Boetius schließen, das nochmal einen anderen Blick auf die Nachhaltigkeitstransformation wirft. Sie sagt, Mensch und Mitwelt sind über Netzwerke miteinander verbunden. Das zeigt, dass nicht nur technische Aspekte wie zum Beispiel Photovoltaik, Wärmepumpen und Effizienz für die Nachhaltigkeit wichtig sind, sondern dass in der Nachhaltigkeitstransformation Natur und ökologische Netzwerke immer mitgedacht werden müssen. Mensch und Natur sind eine Einheit und können auch nur gemeinsam funktionieren. Das war eine neue Folge von Labor Zukunft Forschung ohne Kittel. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei wart. An dieser Folge waren Nora Scholz und Helena Trenks beteiligt. Gesendet wurde diese Folge das erste Mal im Campus Radio Karlsruhe und ist ab sofort auf campusradio-karlsruhe.de sowie auf Spotify abrufbar. Mein Name ist Helena Trenks und ich freue mich, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Das nächste Mal schauen wir uns an, wie die Wissenschaftskommunikation für mehr Nachhaltigkeit in der Praxis aussehen kann und werfen einen Blick auf die Kommunikationsstrategie unseres Reallabors Quartier Zukunft. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Nachhaltige Grüße und bis zum nächsten Mal.